Anfangs wurden wir gefragt von Rainer Ehret, ja, nicht gefragt, nur mal so hingewiesen, mit was für einer Haltung, mit was für einer Emotion bist du heute hierher gekommen? Und ich möchte euch ein bisschen sagen, mit was für ein Gefühl ich heute hergekommen bin. Meine Frau ist momentan in Tschechien. Sie macht dort einen Kururlaub. Folglich bin ich relativ alleine zu Hause. Unsere jüngste Tochter ist gerade in Südafrika. Symbolisch habe ich mal so einen kleinen Elefanten mitgebracht. Das heißt, auch da fehlt noch jemand im Haus. Und ich hatte dann die Aufgabe, neben dem Haus sauber zu halten, auch unseren Hund zu versorgen. Mit meiner mittleren Tochter, die noch im Haus lebt. Und leider ist der Hund weggelaufen. Unsere Tochter hat ihn spazieren geführt und hat ihn nicht angeleint gehabt. Und er ist seit Donnerstag verschwunden. Das tut weh. Den Wert eines Tieres habe ich als einer, der relativ gefühlsarm ist, erst kennengelernt, als mal unser Zwergkaninchen gestorben ist und für meine Kinder fast die Welt zusammengebrochen ist. Und ich dachte, ist er nur ein Kaninchen. Inzwischen weiß ich, wie viel ein Tier bedeuten kann. Es gehört halt mit zur Familie. Und meine Frau weiß inzwischen schon Bescheid und kann den Urlaub gar nicht mehr genießen und überlegt schon, ob sie angereist kommt, um hier auch ihn einfach zu suchen. Ich bin heute Morgen schon im Neuschlosser Wald gewesen, da ist er entlaufen, habe da schon gesucht, eine Stunde lang und einfach mal gepfiffen, weil er ja vielleicht auftaucht. Ich werde auf dieses Erlebnis nochmal zurückkommen, weil ich glaube, es passiert nicht einfach so etwas zufällig, sondern vieles, was wir im Alltag erleben, hat immer noch eine doppelte oder vielleicht sogar manchmal eine dreifache Bedeutung. Heute möchte ich euch mit hineinnehmen in das große Thema Abendmahl. Es ist hier vorne aufgebaut und ich möchte euch ein bisschen Bildung beibringen, soweit es nötig ist. Oder für die, die darüber schon im Bild sind, was Abendmahl alles bedeutet, ist es einfach eine Ermutigung, eine Erinnerung daran, das ist ja meine Glaubensüberzeugung, die ich an dieser Stelle mit bezeugen darf, heute in dieser Gemeinschaft. Wir haben ja in dieser Welt einen Bildungsauftrag. Vieles nehmen wir als selbstverständlich, dass wir zur Schule gehen können, dass wir Bücher haben, dass wir lesen können, dass wir sprechen können, das nehmen wir als selbstverständlich. Vielen, vielen Menschen ist das auf dieser Erde nicht möglich. Das ist ein Bildungsauftrag, den wir da haben. Und ich finde, dass manchmal ein Gottesdienst auch solch ein kleines Fenster mal öffnen darf, um einfach mal Informationen weiterzugeben. Was bedeutet das eigentlich, Abendmahl zu feiern? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff, hinter dieser Liturgie? Was sind deine ganz persönlichen Glaubensüberzeugungen, wenn du das Stichwort Abendmahl hörst? Mit was verbindest du das? Was ist dir dabei wichtig und wertvoll? Da möchte ich euch heute mit auf diese kleine Reise nehmen. Nicht indem ich alle Fragen abschließend beantworte, das ist nicht möglich. Aber hier und da eine Anregung gebe zum weiter Nachdenken oder als Vorbereitung, wenn wir nachher zur Durchführung kommen. Schauen wir zunächst einmal, das ist jetzt das Warm-up, also das Aufwärmtraining, auf die einzelnen Begriffe, die uns nicht nur in der Bibel genannt werden, sondern die so im Volksmund hier in Deutschland kursieren, wenn es um Abendmahl geht. Erster Begriff, Abendmahl. Schon komisch, weil da sind wir Sonntagmorgen zusammen und es heißt Abendmahl. Da stolpert schon manche darüber, weil sie nicht wissen, warum das so ist. Ganz einfach, als dieser Begriff gewählt worden ist, Jesus Christus hat das eingesetzt, das Abendmahl, war es eine Abendveranstaltung. Das hat abends stattgefunden und es war das Einläuten der Woche und insbesondere auch des nächsten Tages. Denn für den Juden, für den Hebräer beginnt der Tag mit dem Abend. Und deswegen ist das nicht ungefähr, dass Jesus Christus jetzt eine Feier nimmt, die die Juden vertraut war, nämlich die Passafeier, eine Erinnerung daran, dass Gott mal vor langer, langer Zeit das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat und an den sich ständig erinnern sollen, dankbar erinnern sollen. Im Rahmen dieser festen liturgischen Feier wurde jetzt auf einmal das Abendmahl eingesetzt. Mahl heißt Mahlzeit. Es wurde also miteinander gegessen. Richtig gut gegessen. Nicht nur so ein kleines Stückchen Brot und ein Tröpfchen Traubensaft oder Wein, ich weiß nicht, was ihr hier habt, sondern es war eingebettet in eine komplette Mahlzeit. Von daher dieser Begriff Abendmahl. Durch diesen Begriff wird Einheit gestiftet. Denn es heißt ja, zu einer Abendmahlzeit wird die Familie eingeladen und ist mit dabei. Und dann könnt ihr euch schon ein wenig denken, wenn dann ein Familienmitglied fehlt oder mehrere, wie meine Tochter oder unser Hund, dann ist das ein bisschen getrübt, diese Abendmahlsfeier. Und dann ist vielleicht gar nicht mehr so die Feier im Vordergrund, also Fröhlichkeit und gute Laune, sondern mehr Traurigkeit, weil nicht alle dabei sind. Der nächste Begriff, der kommt so ein bisschen aus meiner Frömmigkeitsecke, Brotbrechen. Meine Heimatgemeinde ist ja eine Brüdergemeinde und die verwenden diesen Begriff sehr stark. Das Brotbrechen, das erinnert an Jesus' Sterben. Es ist sein Leib, der gebrochen wird, der gebrochen wurde. Es ist also ein Begriff, der auf das Sterben Jesu hinweist. Keine andere Möglichkeit hat es gegeben. Nur über die Leiche von Jesus kann ich zu einem gültigen Freispruch bekommen. Es musste jemand verurteilt werden, mein Urteil auf sich zu nehmen, dass ich auf einmal das Glück habe, frei auszugehen. Auch hier merken wir schon bei dem Begriff, der ist sehr zwiespältig, sehr gespalten, wenn es um die Emotionen geht. Auf der einen Seite bin ich ja ein Freigelassener. Jemand anders wurde verurteilt und ich darf jetzt leer ausgehen. Das ist Gnade, das ist Geschenk. Auf der anderen Seite, wenn mich das ein bisschen interessiert, weiß ich ja, da wurde ja jemand zu Unrecht dann verurteilt. Das hätte mich ja treffen müssen. Warum hat dieser kein Veto eingelegt? Warum hat er nicht die UN zu Hilfe gerufen? Warum nicht Menschenrechtsorganisationen zu Hilfe genommen, damit er nicht verurteilt wird? Weil diese Person, Jesus Christus, es freiwillig getan hat. Das war seine Absicht. Deswegen ist er gekommen. Er wurde geboren, um zu sterben. Das war seine Lebensaufgabe. Und deswegen hat er nirgendwo seine Stimme erhoben. Er blieb stumm, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, so heißt es beim Propheten Jesaja. Es war seine Absicht, nicht dagegen aufzubegehren. Er wollte verurteilt werden. Für dich und für mich. Paulus bringt es mit den Worten zur Sprache. Er wurde zur Sünde, zur Trennung in Person. Er wurde zum Jörg Lühling in Person. Und deswegen wurde er doch nicht zu Unrecht verurteilt, weil er mein Leben gelebt hat. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Ich erhalte Freispruch, ich erhalte Loskauf, ich erhalte eine neue Chance, ich erhalte Anteil an dem Leben von Jesus Christus. Und er nimmt das in Kauf, was mich betrifft. Der nächste Begriff, Herrenmahl. Herrenmahl, da steckt das Wort Herr drin. Und das soll an der Stelle auch verdeutlicht werden. Hier geht es also um die Konzentration, dass Jesus Christus der Herr ist. Um ihn geht es. Das ist das Evangelium. Das Evangelium besteht nicht darin, dass Gott uns lieb hat, auch wenn es damit zugehört. Aber davon hat Jesus Christus nicht so stark gepredigt. Er hat gepredigt, tut Buße, also ändert euer Leben, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das war seine Evangeliumspredigt. Reich Gottes heißt, es bricht eine neue Herrschaft an. Und diese Herrschaft ist gut. Da ist also ein Herr, ein König, dem du vertrauen kannst. Er ist es, auf den alle wunderbaren, großartigen Verheißungen sich zumünzen. Er ist der Verwirklicher, der Erfüller, der Umsetzer dessen, was Gott schon immer auf seinem Herzen hatte. Dazu gehört natürlich, dass die Liebe Gottes zum Menschen für uns greifbar, fassbar, erlebbar wird. Es geht also um Jesus Christus als den Herrn, ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Gar nicht so sehr um mich, wie ich mich dabei empfinde, sondern jetzt einfach mal zu sagen, Jesus, es geht um dich. Du bist der Herr. Und wiederum sagt Paulus, ja, weil er bereit war, sich so klein zu machen, so zerbrechlich zu machen, weil er sich erniedrigt hatte, darum, weil er gehorsam war bis zu dem Tod, hat ihn Gott hoch erhoben. Und jetzt ist er der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und dann gibt es immer wieder auch diesen Begriff, der hier unten rechts angezeigt ist, Eucharistie. Eu heißt gut, Charis ist die Gnade oder das Geschenk, also das gute Geschenk, das ich jetzt mit Danksagung verbinde, so könnten wir dieses Wort lange übersetzen, volksmütlich sagen wir einfach Danksagung. Auch das ist wieder ein Begriff, der an dieser Stelle auftaucht. In 1. Korinther 10 heißt es, haben wir durch den Abendmahlskelch, über den wir das Dankgebet sprechen, nicht Anteil am Blut, das Christus für uns vergossen hat? Danksagung. Eucharistie steht da im Text. Also an dieser Stelle will dieser Begriff da sagen, ich bedanke mich für das, was Gott für mich getan hat. Ich bedanke mich für das, was Gott für uns getan hat. Und ich tue das, indem ich teilnehme. Anteil nehme daran. Es mir erlaube, es mir eingestehe, es mir schenken lasse, es empfange. Also soweit mal zu den unterschiedlichen Begriffen. Und ihr merkt schon, da steckt eine Menge an Inhalt drin. Und wenn ihr das mal auf die Ökumene vergleicht und die Abendmahlsdiskussion, gibt das viele neue Fragen auf. Wieso das nicht gut klappt im Miteinander. Aber heute schauen wir mal nur auf uns als Gemeinde, die wir es gleich miteinander feiern möchten. Vom Wert des Abendmahls. Natürlich gibt es über die Begriffe, die ich eben genannt habe, auch schon viel Wertigkeit vermittelt. Aber es gibt noch zwei große Themen, die auch in diesem Abendmahl, in der Teilnahme des Abendmahls sich widerspiegeln. Das eine ist die Gemeinschaft mit Gott und das andere ist die Gemeinschaft miteinander. Die Gemeinschaft mit Gott. An dieser Stelle einfach mal an euch die Frage, wer von euch hat zu Hause ein Bild oder einen Gegenstand, der für ihn sehr, sehr wertvoll ist? Hat da jemand was von euch zu Hause stehen, hängen, liegen? Da? Ah, so ein paar Meldungen. Was, darf ich mal einfach so persönlich fragen, was ist es? Der Taufvers. Ja? Also eine einfache Karte. Ah, also etwas von der Tochter gebasteltes, als ein persönliches Geschenk, als eine Wertschätzung, als eine Achtung. Und wo ist diese Taufe?
Hängt am Nachttisch.
Das, was uns wertvoll ist, packen wir nicht in den Aktenordner. Das haben wir irgendwo bei uns. Wer von uns Ehemännern hat denn ein Bild von seiner Frau in einem Portemonnaie und trägt es mit? Gibt es da welche? Ah ja. Vielleicht auch noch von der Familie, von den Kindern, gell? Ist auch noch mit da drin, ne? Weil uns das wichtig ist. Wer von den Ehefrauen unter uns hat denn noch die Liebesbriefe? Ah! Ich würde wieder sagen, naja, warum hebt man sowas auf, so 20 Jahre später? Nein, warum? Weil das so wertvoll ist. Das waren ganz besondere Zeiten an liebevolle Worte, die gefunden worden sind. Mensch, was war ich damals ein Poet? Gedichte habe ich geschrieben. Meine Frau hat sie noch alle. Ich leider nicht. Heute hätte ich sie noch mal gerne, weil das spannend ist, noch mal reinzuschauen. Was haben wir uns denn damals so gesagt? Das Abendmahl ist nichts anderes wie ein Bild, ein Brief Gottes an uns, der ausdrückt, ihr seid mir so wertvoll. Ich möchte euch immer an meinem Herzen haben. Ich möchte euch immer bei mir haben. Und wenigstens einmal, wenn ihr zusammenkommt, denn so oft wir zusammenkommen, sollen wir das Abendmahl feiern. Wenigstens dann möchte ich euch das mit einem Bild deutlich machen. Es stimmt, was ich sage. Du darfst und du kannst mit mir Gemeinschaft haben. Ich trage dich nicht nur auf meinem Herzen. Ich habe dein ganzes Leben und meine Hände eingezeichnet. Wie ein Architektenplan, so heißt es einmal in einem der Propheten. Das sollst du wissen. Und indem ich dir mitteile, durch Brot und durch den Kelch, sollst du das wissen. Das ist meine persönliche Mitteilung, sagt Gott. Mein Bild, das ich dir jetzt vermittle, dass du mich nicht vergisst. Das ist also der Wert. Von daher ist das Abendmahl ein Denkmal. Ein Denkmal, das uns zum Nachdenken stimulieren soll. Und es ist gleichzeitig ein Portal, das uns eine Tür öffnet, nämlich in die unmittelbare, reale Beziehung mit Gott. Deswegen werden wir ein Stück von Gott empfangen. Nicht leibhaftig, wie es die katholische Kirche lehrt, aber doch als ein Geschenk, das Gott uns macht. Er übersetzt etwas, er verwandelt etwas in uns von seiner ganz persönlichen Nähe. Das andere ist dann die Gemeinschaft miteinander. Es war ja eine Passafeier. In dieser Passafeier war alles festgelegt. Jeder Wortlaut war vorgegeben. Der Hausvater kannte den Text auswendig. Auch die Kinder, die in dieser Feier mit die eine oder andere Frage beantworten mussten, wussten, worum es geht. Das war klar. Dazwischen wurde gegessen. Das war freie Zeit. Da hat man sich ordentlich unterhalten. Und in dieser Gemeinschaft offenbart Jesus Christus etwas von seiner Sorge, von dem, was sein Herz zerreißt. einer von euch wird mich verraten. Und die Jünger, heißt es ausdrücklich, hauen sich alle an. Sie rechnen damit, das könnte mir auch passieren. Wäre ich dazu in der Lage, Jesus zu verraten? Jeder stellt sich diese Frage, aber dann haben sie es wieder abgehakt. Jesus setzt noch einen da drauf. Einer wird mich zwar verraten, aber ihr alle werdet mich verlassen. Also diesmal sind sich alle ganz klar, also das zählt nicht. Wir werden doch Jesus nicht verlassen, nie und nimmer, selbst wenn es unser Leben kostet. Wir halten dir die Treue. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, mit euch dieses Stück Gemeinschaft zu haben, auf menschlicher Ebene, weil es mir jetzt so schwer wird, weil ein Weg vor mir steht, den ich fast nicht tragen kann, der mein Herz zerreißt. Und was macht ihr? Lest einmal die Texte weiter. Gerade hat er sein Herz offengelegt, da heißt es, sie unterhalten sich darüber, wer der Größte ist. Willkommen im Club. Wir können also sehr viel von Abendmahl reden. Und trotzdem kann es sein, dass du gerade überlegst, wie der Braten in der Röhre heute gelingt. Das ist möglich. Die Jünger haben es auch so gelebt. Aber nun sollen sie es lernen, dass es hier um eine Gemeinschaft geht, um ein Miteinander. Und das soll auch durch das Abendmahl zum Ausdruck kommen. Es ist nicht was Individualistisches, nicht etwas, wo es nur um dich geht. Es geht um Gemeinschaft. Und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger später überlegt haben, was hat Jesus gesagt? Ein Leib für euch gegeben? Für mich, der ich ihn verlassen habe? Für mich, der ich große Worte gemacht habe, aber dann ganz schnell klein beigegeben habe? Für mich, der ich gesagt habe, Jesus, du gehst mir über alles und dann habe ich ihn übergangen? Für mich, der ich ihn verloren habe, ich darf ihn jetzt wiederfinden? Dann bekommen diese Worte ein ganz anderes Gewicht, einen ganz anderen Wert, nämlich der Annahme, der bedingungslosen Annahme. Und das möchte das Abendmahl auch vermitteln. Allerdings nicht im Sinne von einem Automatismus. Denn das kannten die Juden und die Jünger auch. Das haben die Israeliten ja immer wieder versucht. Ich kann leben, egal wie es ist. Ich muss nur teilnehmen und schon ist Gott wieder bei mir. So eine Art Knopf bedienen. Licht anmachen und dann habe ich das Licht der Welt wieder in mir. Nein, so funktioniert es nicht. Die Israeliten, die es machen konnten, andere Götter anzubeten, die sie mit im Boot nahmen, sagten, ja, wir glauben an Jahwe, an Gott als den Einzigen, aber die anderen sind auch nicht schlecht und das könnte ja auch noch helfen. Und Gott sagt, so nicht. Der Prophet Amos muss mal hart sagen, ich mag das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören. Wenn ihr nicht mit dem Herzen dabei seid, dann lasst es lieber bleiben. Denn ich möchte, dass es wirklich um Beziehung geht, nicht um Schauspielerei. Meine Beobachtung ist nun, dass wir zwar oft feststellen können, was sehr wertvoll ist, dass das aber noch nichts darüber aussagt, ob es mir persönlich wichtig ist. Sprich, dass ich das entsprechend nutze, in Anspruch nehme, umsetze und es an mein Leben heranlasse. Von daher nochmal diese drei Stichpunkte mit V, die ich hier zusammengeschrieben habe, die über die Wichtigkeit etwas aussagen. Das erste ist, es ist eine Verkündigung. Denn so oft ihr daran teilnehmt, so verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Eine eigenartige Verkündigung, oder? Ich verkündige den Tod, dass da jemand stirbt und auf der anderen Seite, bis er wiederkommt. Wir wissen es heute, die Jünger wussten es noch nicht. Jesus ist der Auferstandene und er wird wiederkommen. Und deswegen ist es auch so ein Hoffnungsmal zu sagen, egal wie schlecht die Welt ist, egal wie vieles bergab geht, ich weiß, Jesus Christus wird wiederkommen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Natürlich kann diese Verkündigung auch eine Lüge sein. Wir verkündigen den Herrn. Wer diesen Herrn verkündigt durch die Teilnahme, aber so lebt, dass dieser gar nicht der Herr ist oder nur der Herr Sonntag ist, also der Herr am Sonntag ist, aber Montag bis Samstag nichts zu sagen hat, der ist ein Werbeträger für Gott wie ein Glatzköpfiger, der für Haarwuchsmittel Werbung macht. Das geht nicht. Aber eins musst du wissen, du wirst auf jeden Fall verkündigen. Entweder Wahrheit und Klarheit oder Verdrehung und Irrtum und Lüge. beides setzt ein Stück weit jetzt den nächsten, also den letzten Begriff dann die Verantwortung wahr. Aber schauen wir erstmal über die Verfügbarkeit, denn sie gehört ja auch mit hinein. Wenn Jesus der Herr ist, ist das Abendmahl nichts anderes als zu sagen, ich habe es nicht verdient. Mit nichts könnte ich das irgendwo mir erleisten, dass ich daran Anteil haben dürfte, was du mir schenken möchtest. Bis auf das eine, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich möchte, dass du mich neu annimmst. Und ich erlaube dir, dass du über mein Leben bestimmen darfst. Komm mir entgegen. Erbarme dich über mein Leben. An dieser Stelle, bei dieser Verfügbarkeit, kommt der Gemeinschaftswert wieder sehr stark zum Tragen. Ein anderes Bild, das vielleicht verdeutlicht. Ich sprach ja von dem gemeinsamen Essen. Wir als Familie haben solche Zeiten fast nur noch am Sonntag. Also da ist so der Tag, wo wir es schaffen, als gesamte Familie zusammenzukommen, wenn nicht gerade die Tochter in Südafrika ist. Dann fehlt sie halt. Und oft ist das so, wenn wir sonntags zusammen essen, also das Mittagessen gestalten, dass wir noch andere Leute mit einladen, weil wir sind zwar froh, wenn wir uns als Familie begegnen, aber wir haben auch gerne Gäste mit dabei. Und dann fangen wir schon am Samstag an, uns darauf vorzubereiten. Und jeder hat so seine kleinen Aufgaben. Es wird der Tisch schon mal eingedeckt, es wird das schön hergestellt, wir werden passend ausgesucht. Ich hole meistens das Bier aus dem Keller und stelle es kalt, öffne vielleicht schon mal die Flasche Wein oder suche sie mir aus und frage, was gibt es denn zu essen? Und durch all diese Vorbereitung wächst Freude heran. Freude auf diese Begegnung. Manchmal ist die Freude schon so groß, dass wir beim Gottesdienst gar nicht mehr präsent sind. Das ist dann der Nachteil. Aber jetzt stellt euch vor, dass ich da sitze und jetzt ist der ganze Tisch gedeckt und ich möchte das Tischgebet sprechen und sehe auf einmal, da ist noch ein Gedeck frei. Da sitzt jemand nicht auf seinem Platz. Und nun kann das unterschiedliche Gründe haben. Einmal könnte es rücksichtslos sein. Das heißt, wir haben zwar gerufen, das Essen ist fertig, aber da sitzt noch jemand am PC und macht noch die letzten Facebook-Eintragen. Oder da steht noch jemand in der Dusche. Oder ist noch mit irgendwie einer anderen Tätigkeit beschäftigt. Rücksichtslos wäre es, wenn wir jetzt einfach anfangen zu essen. Und sagen, oh, wer zuletzt kommt, muss sehen, wie er selber klarkommt. Das wäre rücksichtslos. Da sind wir in der Situation vom Korintherbrief. Das haben die nämlich gemacht. Einfach Abendmahl gefeiert und die Sklaven, alle die hart arbeiten müssen, die erst später kommen können, sollen die sehen, wie sie selber klarkommen. Manchmal ist es auch einfach verletzend, weil einer nicht da ist. Weil er vielleicht durch das, was er gerade praktiziert und macht, deutlich macht, was ihm wirklich wichtig ist. Wichtiger als das gemeinsame Essen. Und das tut dann weh. Und dann gibt es noch Personen, die sind deswegen nicht da, weil sie nicht dabei sein können. Weil sie in Südafrika sind. Und das macht traurig, weil man weiß, sie fehlen. In der Gemeinde sind das vielleicht bestimmte Ältere, die es einfach aufgrund ihrer Gesundheit nicht mehr schaffen, zum Gottesdienst zu kommen. Und man merkt es beim Abendmahl, sie sind heute nicht da. Und das ist traurig. Andere sind krank und das tut weh, weil man weiß, sie sind heute nicht mit eingebunden in unsere Gemeinschaft. Und dann fallen dir Personen ein, die sind bewusst nicht da, weil sie unzufrieden sind, weil sie mit irgendetwas nicht einverstanden sind, weil sie vielleicht persönlich verletzt worden sind. Und dann ist die Frage, sind wir vielleicht rücksichtslos, wenn wir einfach Abendmahl teilnehmen? Alles das führt mich oftmals dahin, dass ich vom Abendmahl sage, Herr, am liebsten würde ich heute nicht teilnehmen, weil die Not und das, was mein Herz beschäftigt, so drängend ist, so zerreißend ist, dass ich gar nicht frei bin, teilzunehmen. Manchmal sehe ich auch meine eigene Schuld, die ich mir leider geleistet habe. Und sage, Herr, mit dem, was ich mir geleistet habe, kann ich doch nicht teilnehmen. Und ich fange an, mich selbst zu bestrafen, indem ich die Teilnahme verweigere. Und wieder habe ich etwas sehr Wesentliches nicht verstanden. Die Strafe zu unserem Frieden liegt doch auf ihm. Wieso bestrafe ich mich dann selbst, indem ich mich ausschließe von dieser Gemeinschaft? Ist einer unter uns da, der diese Woche nicht irgendwo gefehlt hat? Nicht schuldig geworden ist? Ich glaube es nicht. Wir leben doch von Vergebung. Also nehme ich teil und sage, Herr, ich danke für die Vergebung, die du schenkst. Und hier bin ich, ich stelle mich dir zur Verfügung. Es tut mir leid, dass ich manchmal rücksichtslos bin. Es tut mir leid, dass ich Menschen verletze. Und ich verstehe mich manchmal nicht, dass ich über Personen hinweggehe, die unzufrieden sind oder mit denen ich vielleicht sogar selber unversöhnt bin. Und ich schaffe es einfach nicht, die Brücke, den Weg hin zu ihnen zu finden. Aber heute stelle ich mich dir neu zur Verfügung. Und dann merkt ihr schon, das ist dann auch ein Stück weit der letzte Stichpunkt, die Verantwortung. gelebte Verantwortung. Vielleicht erahnst du jetzt etwas davon, was Paulus damit meint, wenn er sagt, ein jeder aber prüfe sich selbst. Und also nehme er am Abendmahl teil. Seine Absicht war natürlich, ich möchte, dass das wirklich eine Feierstunde für euch wird. Eine Stunde Versöhnung, eine Stunde der Liebe, eine Stunde der tiefsten und innigsten Gemeinschaft. Sowohl miteinander als auch mit Gott. Und Paulus wusste, dass mit der Gemeinschaft mit Gott funktioniert nicht, wenn ihr im Clinch miteinander lebt. Also wartet doch einen Moment und versöhnt euch erst miteinander. Sagt es. Manchmal mache ich das beim Abendmahl, dass ich persönlich das Gebet spreche. Herr, ich weiß, ich habe es diese Woche nicht geschafft, diesen Bruder, diese Schwester oder diesen Nachbarn aufzusuchen. Aber ich sage dir, ich werde das in Ordnung bringen. Ich werde es auch nicht mehr länger aufschieben. Und das ist mein Versprechen an dich. Verantwortung, die ich an der Stelle übernehme. Dankbar bin ich dafür, dass diese Verantwortung nicht die Gemeinde hat, dass sie darüber urteilt, wer da teilnehmen darf, oder irgendwie ein Gremium. Gott nimmt dich da an der Stelle persönlich ernst. Du sollst es prüfen. Du hast eine TÜV-Verantwortung für dein Leben. Nimm sie wahr. Und dann darfst du sehen. Dann darfst du nehmen oder dir geben lassen. Dann darfst du essen, trinken, schmecken und empfangen. Und ich bin überzeugt davon, das verwandelt mein Innenleben. Und Gott kommt mehr Raum in mein Leben hinein. Und deswegen wird es heute vielleicht auch gar nicht so schlecht sein, wenn du selber das Brot gereicht bekommst. Neben dir sitzt jemand, der gehört mit zur Familie Gottes. Dass du dich für ihn dankst. Und vielleicht siehst du ein paar leere Stühle und weißt, da sitzt sonst eigentlich jemanden, der heute nicht mit dabei ist. Dass du für ihn betest, in die Fürbitte mit hineinnimmst. Vielleicht musst du dir heute auch sagen müssen, Herr, ich möchte dir zur Verfügung stehen. Und deswegen bitte ich dich ganz neu, vergib mir. Nimm mich neu an und teile dich mir neu mit. Und so nimmst du teil am Brot und an dem Kelch und verkündigst, dass Jesus dein Herr ist. Damit stehe auf einmal nicht mehr ich im Zentrum des Abendmahls. Und ich denke, ein wenig habt ihr geahnt, das Abendmahl ist pure Anbetung. Die Hingabe, die Verfügbarkeit an Gott. Das neue Bekenntnis, ob stumm gesprochen oder laut oder innerlich. Herr, hier bin ich, verfüge über mein Leben. So stellen wir Jesus Christus im Mittelpunkt. Und das wollen wir jetzt noch machen mit Liedern, die wir gemeinsam singen. Dem Schöpfer der ganzen Welt fangen wir an. Lasst euch mit hineinnehmen und weiterhin vorbereiten auf den Höhepunkt dieses Gottesdienstes, das Abendmahl. Amen.